das ist der ICF Basel Podcast.
Wir sind am Ende von unserer Serie Feste feiern. Und kaum ist mit der letzten Abenddämmerung vom Yom Kippur der ruhigste Tag in Israel gerade ausgeklungen. Dämmerung setzt ein, schon hört man überall im ganzen jüdischen Siedlungen, hörst irgendwelche Hammerschläge. Manchmal sogar bis tief in die Nacht hinein. Am fünften Tag nach diesem großen Versöhnungstag, da beginnt in Israel das Laubhüttenfest. Und jede Familie, alle Freunde, wer auch immer, wer irgendwie kann und es möglich macht, der baut solche Sukka. Ziemlich ähnlich sowas. Im Garten, so eine Laubhütte. Provisorisch, nichts besonders Wahnsinniges, aber man baut so eine Laubhütte in seinem Garten, im Vorgarten, hinten dran, bei Freunden und so weiter, um dieses Laubhüttenfest eine Woche lang zu feiern. Wie schon gesagt, wir sind in der letzten Teil von unserer Serie Feste feiern. Und in der Serie haben wir ein paar jüdische Feste angeschaut, Rosh Hashanah, Yom Kippur und jetzt heute Sukkot, dieses Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist in Israel, Leute, das ist das Fest schlechthin. Das ist nicht einfach ein Fest. 7 Tage ist wirklich was los in dem Land. So wie das Matterhorn der Berg ist, so ist das Laubhüttenfest das Fest. Und da geht es wirklich so, das ist fröhlich, da wird gefeiert und alle Leute eingeladen, Familie zusammen, eine Woche lang tanzt der Bär. Wenn du in den letzten Wochen nicht hier meist hier warst oder heute zum allerersten Mal oder die ganze Serie nicht mitbekommen hast und denkst jetzt, jüdische Feste, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? Wir sind hier in der Schweiz, in Basel, wir feiern andere Feste. In ein paar Wochen ist Weihnachten und dann ist Silvester und dann kommt schon bald Fasnacht. Fasnacht kommt dann, das ist auch ein Fest. Dann kommt Ostern, das feiern wir noch und danach kommt Muttertag, Vatertag. Irgendwas mit Pfingsten, wo kein Mensch mehr weiß, was genau dem hergeht. Ja, und dann ist schon wieder Herbst, Halloween oder irgendwas anderes. Und dann haben wir schon das Jahr um. Warum beschäftigen wir uns mit jüdischen Festen? Warum? Ich habe das in der Einleitung schon mal erwähnt, aber ich möchte euch noch einen zweiten Grund mitgeben, warum das so wichtig ist, sich mit den jüdischen Festen auseinanderzusetzen. Wenn du dich in den nächsten Wochen oder Tagen mal hinsetzt und sagst, schau, es wird Weihnachten und ich lese doch jetzt mal in der Bibel diese Weihnachtsgeschichte von Jesus. Könnte ja sein, dass du die Idee hast und denkst, das wäre noch sinnvoll. Schlägst deine Bibel auf, irgendwo im Internet, lügst runter und schaust dann die Weihnachtsgeschichte. Und wenn du die Geschichte liest, dann wirst du sehr, sehr schnell merken, in der Geschichte kommt überhaupt kein Tannenbaum vor. Ja, du wirst erstaunt sein, das gibt es nicht. Ne? Auch keine Lichterkette, kein Glühwein, kein Weihnachtsmarkt, all diese tollen Sachen kommen nicht vor. Du wirst so etwas Ähnliches wie einen Stall oder so eine Art Krippe finden, aber der ganze Bericht ist relativ fade und nicht sehr romantisch. Er hat wenig von diesem Weihnachtsgedusel, von diesem, was wir so erleben, diesen glühweinberauschten Duft, den wirst du einfach nicht entdecken in der Geschichte. Oder dann sagst du, okay, lesen wir mal nach Ostern. Und du wirst noch lange eine Bibel über Ostern lesen, du wirst es rauf und runter lesen, du wirst keinen einzigen Hasen entdecken. Und noch niemals Schoki-Eier. Nichts von den Dingen wirst irgendwo in der Ostergeschichte, die wir so als Ostergeschichte feiern, mit all dem kulturellen Bimbamborium, nichts von dem wirst du irgendwann in der Bibel finden. Aber die jüdischen Feste sind sehr genau beschrieben. All diese jüdischen Feste, wo wir in den letzten Wochen so beschrieben haben, die wurden ungefähr 325 nach Christus durch den Kaiser Konstantin an dem ersten Konzil in Nicäa quasi wie abgeschafft in der Christenheit. Man wollte keine jüdischen Feste mehr feiern. Wir haben Kaiser Konstantin, wir haben auch eine Nahaufnahme von dem Mann noch. Das ist Kaiser Konstantin, ein hübscher Kerl. An diesem ersten Konzil in Nicäa waren über 200 Bischöfe dabei, 1000 bis 2000 andere Priester. Und es wurde unter anderem an dem Konzil, wurden verschiedene Sachen festgelegt, aber unter anderem wurde dann auch festgelegt, wann Ostern stattfindet. Immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. Das ist bis heute so. An dem Konzil wurde das festgemacht. Das ist wichtig für die Christen im Osten und im Westen. Wann ist Ostern? Wir müssen das zusammen feiern. Und es wurde auch festgelegt, wann ist Weihnachten? Wann ist die Geburt Jesu? 25. Dezember. Das war ein gutes Datum. Das hat an sich nichts mit dem Jesus an sich zu tun, mit seiner Geburt zu tun, sondern vielmehr mit dem Sol Invictus, diesem unbesiegbaren römischen Sonnengott, den man just im Dezember feierte. Aber man hat die Dinge zusammengetan und gesagt, look, wir als Christenheit, weil das Christentum wurde Staatsreligion. Und deswegen war wichtig, so eine Einheit zu haben. Man weiß, wann ist Ostern, wann ist Weihnachten und alle Christen sollten das miteinander zu der Zeit feiern. Leute, wer sich jetzt Sorgen macht um seinen Tannenbaum, den er schon gekauft hat, kauf dir einen Weihnachtsbaum, kauf dir zwei. Du kannst auch drei kaufen, einen fürs WC wegen mir noch. Du kannst auch Ostereier dranhängen, kein Problem. Wirklich, no problem. Ich möchte euch nicht weihnachtmadig machen. Es geht nicht darum, unsere Kultur oder unsere Tradition hier schlecht zu machen. Das ist nicht der Punkt. Nur, was wir heute unter Weihnachten so verstehen, unter Ostern so feiern, hat sehr wenig mit diesen ursprünglichen Geschichten zu tun. Die jüdischen Feste waren wirklich Ordnung von Gott und diese christlichen Feste sind erst viel, viel später gekommen und sind gefüllt worden mit viel kulturellen Dingen auch der damaligen Zeit. Heute geht es am Schluss um dieses Sukkot, Laubhüttenfest. Und was es damit auf sich hat, wir schauen kurz einen Clip an. Leo Bigger vom ICF, Leiter vom ICF Movement, hat die letzten Clips schon ein bisschen erklärt, was die Feste zu tun haben, aber auch für dieses Fest in Israel und wir haben diesen Clip dort aufgenommen.
Sukkot, das ist das Laubhüttenfest. Es beinhaltet auch das Erntedankfest und das Wasserschöpffest. Jedes Jahr haben Juden solche ganz einfachen und simplen Hütten gebaut. Sie haben sich daran erinnert, wir waren 40 Jahre in dieser Wüste, wir haben die perfekten Häuser in Ägypten verlassen. Und das ist ein Sinnbild, wir sind schutzlos gewesen vor Wind, Regen und Kälte. Und wir mussten lernen, diesen Hütten zu vertrauen. Gottes Schutz ist größer als alle unsere Umstände. Das zweite Bild war, unsere Körper sind genauso unperfekt. Das heißt, unsere Zukunft wird nie auf dieser Erde sein, sondern dieser perfekte und wunderbare Himmel mit meinem Gott. Sie haben jeden Tag auch ein Erntedank Gott gebracht. Mit anderen Worten, in der Wüste hatten wir nichts zu essen, aber du ließt Mannabrot vom Himmel regnen. Wir hatten immer genügend Wasser und ab und zu kamen auch Vögel und wir hatten dann noch Fleisch. Du bist ein super guter Versorger. Und es endete mit dem Wasserschöpffest. Das war der Höhepunkt von diesem ganzen Fest. Man lief nach Jerusalem zum Teich Siloam und der Priester nahm daraus Wasser, ging zum Tempel und goss das Wasser über den Altar. Und das ganze Volk betete, Gott, bitte lass es wieder regnen, denn Regen bedeutet Segen. Das Volk war sich bewusst, Gott versorgt, Gott leitet, Gott führt, Gott segnet. Was für einen fantastischen Gott haben wir an unserer Seite.
Sukkot im 4. Buch Mose ist ein wenig von dem beschrieben, was da stattfindet. Auch das Folgende sollte Mose den Israeliten vom Herrn mitteilen. Am 15. Tag des 7. Monats beginnt das Laubhüttenfest, das 7 Tage dauert. Feiert es zu meiner Ehre. Am ersten Tag sollt ihr euch versammeln, um mich, den Herrn, anzubeten. Dann dürft ihr nicht euren gewöhnlichen Arbeiten nachgehen. 7 Tage lang bringt ihr mir eure Opfer da, am 8. Tag kommt ihr wieder zu einem Festgottesdienst zusammen. Am ersten Tag sammelt ihr die schönsten Früchte eurer Bäume, sowie Palmwebel, Zweige von Bachpappeln und anderen dicht belaubten Bäumen. Feiert 7 Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn, euren Gott. Das ist mal eine Ansage. 7 Tage feiern in der Bibel. Eine Woche Party. Jedes Jahr sollt ihr mir im 7. Monat eine Woche lang feiern. Und diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo auch immer ihr lebt. Während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, dass ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Familien bauten und bauen bis heute solche Art Hütten. Und dann verbringen sie eine Woche mit ihrer Familie, mehr oder weniger in diesen Hütten, nach der Arbeit treffen sich da, essen da drin, schlafen doch drin, wenn es irgendwie geht. Eine Woche lang. Ich weiß, eine Woche in so einer Hütte leben und wohnen, das klingt für den einen oder anderen für euch so wie Pfadi-Lager. Schön. Wir machen noch ein Feuer, toll, wir stinken nach einer Woche. Und die anderen denken, oh, eine Woche, wo ist das WC? In so einer Hütte, come on. Das ist ja. Aber eine Woche sollten sie das machen. Eine geistliche Übung. Sich hineinlegen, raufschauen, Sterne betrachten, Geschichten erzählen. Einmal im Jahr in solche Hütte. Kein besonderes stabiles Bauwerk. Eher so eine dürftige, gestaltete Hütte. Windschief zum Teil, nicht ganz dicht. Eben vorübergehend, nur vorübergehend. Temporäres Gebäude. Und Gott sagt, einmal im Jahr soll er darin wohnen, als Erinnerung, dass ihr in Laubhütten gewohnt habt auf eurer Wanderung. Aber diese Hütte stellt auch wie ein Symbol dar für euer eigenes Leben. Auch unser Leben ist ein wenig wie so eine Laubhütte. Vergänglich, windschief, manchmal ist sie dreckig. Alles Mögliche findet da drin statt und man merkt, ja, so richtig stabil ist diese Lebenshütte auch nicht. Und so eine Lebenshütte von jedem von uns ist ausgesetzt den Gezeiten unseres Lebens. Mal stürmt es, mal regnet es und man hockt in seiner Lebenshütte und wird nass, wird vielleicht schmutzig, hat sogar Angst da drin und merkt, das Ganze ist nicht auf Dauer ausgelegt. Vielleicht 60, vielleicht 70, vielleicht auch 80 Jahre. Letzte Woche Sonntag, nach unserer Morgen-Celebration, bekam ich eine Textnachricht, eine kam noch so auf mich zu und erklärte mir noch mehr dazu. Eine Frau aus unserer Kirche hatte einen Herzinfarkt. Notfallmäßig ins Krankenhaus, hier ins Unispital gebracht. Und ihre Hauptarterie war zu 99% zu. Es war gerade kurz vor Schluss, dass sie noch gerettet wurde. Wir wissen nicht, ob das nicht dir und mir auch passiert nächste Woche, morgen, übermorgen. Auf einmal merken wir, unsere Lebenshütte ist vielleicht doch sehr fragil. Ist gar nicht so auf Dauer ausgelegt. Und jetzt sitzt du eine Woche lang in dieser Hütte mit deinen Kindern und erklärst ihnen die Geschichte, wie Gott immer wieder mit seinem Volk unterwegs war und erzählst ihnen, Gott möchte in dieser Lebenshütte mit dabei sein. In so einer schäbigen, einfachen Lebenshütte, da möchte Gott mit dabei sein. Sagen, ich möchte auf deiner Lebensreise, möchte ich in deiner Lebenshütte immer dabei sein. Und der eine oder andere denkt, ja, ich muss erst mal schön machen, der ganze Unrat da drin und alles, das muss erst beiseite geschafft werden. Und so eine windschiefe Behausung, ist das wirklich ein Ort, wo Gott sich wohlfühlt? Und nach einer Woche, wo du immer wieder die Geschichte erzählst, auch deinen Kindern, wird auf einmal deutlich, look, Gott geht es nicht um Perfektion in deinem Glauben. Wie schön auch deine Hütte aussehen mag oder nicht, das interessiert ihn nicht. Gott möchte Wohnung nehmen in deiner Lebenshütte. Gott sucht nicht in Switzerland next super Christian, wo er denn irgendwo mit dabei sein kann. Sondern Gott sucht Hütten, die offen sind, Herzen, die offen sind und sagt, komm in meine Hütte hinein, egal wie es aussieht. Und denk dran, Gott wird nicht erschrocken sein, wenn er in deine Hütte hineinkommt. Er weiß darum. Aber er sehnt sich danach, mit dir auf deiner Lebensreise zusammen zu sein. Und einmal im Jahr hockst du in dieser Hütte drin, mit deiner Familie, als Israelit, und denkst darüber nach, was ist alles gewesen. Was ist wirklich wichtig? Und die Hütten, die da gebaut werden, die sollten so gebaut sein, dass oben am Dach man immer noch rausschauen konnte. So Laubhütten, die in Israel gebaut werden, sind viele so Palmwedel oben drüber und auch so mit so einem Stoff oben drüber, dass es so notdürftig ein Dach ergibt und dass man noch rausschauen kann. Und wenn du abends in so einer Hütte liegst und schaust rauf, dann siehst du auf einmal die Sterne bei schönem Wetter. Und das war die Idee dahinter, dass sie rausschauen konnten, die Sterne entdecken können. Hast du schon mal einen Sternenhimmel betrachtet, der wirklich so, wenn es ganz dunkel ist, in den Bergen bist, ganz oben und so kaum Streulicht hast. Und dann siehst du auf einmal so einen Sternenhimmel in einer außergewöhnlichen Schönheit. Als meine Frau und ich in Afrika waren, hatten wir das Privileg, an ein paar Orten zu sein, wo es stockfinster war, wirklich keine einzige Lichtquelle. Und wir waren draußen, haben nach oben geschaut und den Sternenhimmel entdeckt. Grandios, das ist hier in Namibia. Ein Sternenhimmel, ein Zeitraffer dort aufgenommen worden ist. Und einmal im Jahr hockst du in deiner Hütte und schaust nach oben, in dieser zerbrechlichen Lebenshütte, und siehst nach oben und blickst gegen den Himmel und kannst anfangen zu staunen. Was für eine unendliche Größe und Weite. Und du schaust da hinein. Der Gott, der all das geschaffen hat, der ist nah bei dir. Der möchte in deine Lebenshütte. Der Schreiber vom Psalm 8, der drückt es mal so aus. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er. Und doch kümmerst du dich um ihn. Und der Schreiber vom Psalm 90, der setzt noch einen drauf und sagt, Herr Gott, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Einmal im Jahr, lieber Mensch, sagt Gott, nimm dir Zeit, in so einer Hütte zu sein, um die Zerbrechlichkeit deines Lebens dir ein wenig vor Augen zu führen. Und einmal im Jahr nimm dir Zeit, nach oben zu schauen, diese gewaltige Größe, die Gott geschaffen hat. Und dann denk darüber nach, was wirklich wichtig ist in dem Leben. Dann geht es wirklich um Prioritäten setzen im Leben. Was hat wirklich Bedeutung angesichts dieser Größe und Weite? Was hat Bedeutung in deinem Hier und Jetzt? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das wirklich ab und an machen. Prioritäten in unserem Leben wieder neu setzen. Viele von uns leben so stark im Jetzt. Was passiert jetzt? Was passiert an Weihnachten? Und wann fahren wir in Skiferien und sonst was? Dass die Perspektive für eine Ewigkeit wie vergessen geht. Alles muss hier erlebt werden, alles. Alles diesseits der Ewigkeit. Dabei wäre der Blick ins Jenseits mal wirklich wichtig zu sagen, ja, was ist angesichts der Ewigkeit denn wichtig für mein Jetzt hier? Vielleicht müsste ich dann wirklich, wie der Timon das am Anfang so sagt, mit seinen Finanzen mal neu überdenken. Vielleicht muss ich jetzt ein oder andere Mal neu eine Priorität geben in meinem Leben. Der Schreiber, der Prophet Jesaja, der lenkt mal sehr stark den Blick im Kontext von diesen Zelten der Leute auf die Ewigkeit. Er schreibt in Jesaja Kapitel 33, schaut auf die Stadt Zion, in der wir unsere Feste feiern. Da bezieht er sich wirklich auf Jerusalem und sagt, da feiern wir Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Und dann sagt er weiter, ihr werdet noch erleben, wie Jerusalem zu einem friedlichen Wohnort wird. Dann gleicht die Stadt einem Zelt, das nie mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke zieht man nicht mehr heraus und keiner löst seine Seile. Ich sage mit anderen Worten, Leute, die Stadt, wo wir jetzt die Feste drin feiern, irgendwann wird diese Vergänglichkeit aufhören. Und dann beginnt diese Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Und von daher sollten wir unser Jetzt bedenken. Beginning with the end in mind. Fang mit dem an zu denken. Der Paulus, der schreibt das hinterher mal an die Kirche in Korinth und greift das ganze Bild mit den Zelten wieder auf und schreibt das folgendermaßen, das wissen wir, unser irdischer Leib ist vergänglich. Also du wirst irgendwann sterben. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Und dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht vom Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Ihr lieben Leute, das ist mir wirklich sehr wichtig und sehr ernst für euch und für mich, dass wir die Perspektive in unserem Leben nicht irgendwann mal verpassen. Und nicht nur alles im Hier und Jetzt denken, sondern wirklich eine Perspektive haben für eine Ewigkeit. Und was hat, wenn man die Perspektive einnimmt, was hat Bedeutung für mein Hier und Jetzt? Ich war vor kurzem eingeladen auf ein Geburtstagsfest und habe dann ein paar Leute getroffen, die ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe. So ein paar Monate und so. Und während diesem Geburtstagsfest sprach mich eine Person auf einmal an und sagte, hey Ralf, ja, hallo, du hör mal, habt ihr zu Christmas wieder so eine besondere Veranstaltung bei euch in der Kirche? Ja, doch, Christmas machen wir meistens was Besonderes, ja, stimmt, genau. Ja, weißt du, ich war ja letztes Jahr da. Und da fiel es mir ein, ja genau, sie wurde letztes Jahr eingeladen und sie war genau vor einem Jahr war sie in dieser Halle hier und hat zum allerersten Mal Christmas miterlebt von uns als Kirche. Das hat mir gefallen und ich plane sich, dass wir dieses Jahr als Familie wiederkommen. Und sie sagt, ja, okay, ich schicke dir eine Einladung. Das Gespräch hat nachhaltig bei mir nachgeklungen. Vor einem Jahr habe ich mit der Person dort hinten gesessen, vor dieser Bar. Vor diesem Stammtisch haben wir gesessen. Und sie waren das allererste Mal im ICF in so einer Kirche. Und ich habe sie darauf angesprochen, wie sie es so erlebt haben. Ja, toll und so weiter. Und jetzt vor ein paar Wochen treffe ich die Personen wieder. Ich habe sie zwischendurch ein paar Mal schon gesehen in dem Jahr. Und sie spricht mich an, ob wieder was stattfindet zu Christmas. Das ganze Jahr ist mir nicht in den Sinn gekommen. Hey, ich sollte mich bei denen mal melden. Und sollte sie nochmal nachfragen, wie sie es erlebt haben und ob sie vielleicht nochmal kommen und ob sie vielleicht eine Frage haben oder überhaupt mit Gott und Jesus überhaupt irgendwie was zu tun haben. Das ganze Jahr ist mir das nicht in den Sinn gekommen. Bis zu dem Geburtstagsfest vor ein paar Wochen. Mein Job ist Pastor. Vom Berufes wegen sollte ich das schon machen. Mein Jahr war sehr voll. Mein Jahr war sehr bewegt. Aber es ist keine Ausrede. Und ich habe in den letzten Wochen wirklich mich wieder hinsetzen müssen und sagen, was ist wirklich Priorität? Was hat Priorität in meinem Leben? Was hat wirklich Sinn auch für eine Ewigkeit? Wenn wir hier für Christmas einladen oder für Live on Stage oder den Alpha-Kurs, dann ist das nicht einfach, look, Hauptsache wir wollen eine volle Hütte haben, Hauptsache irgendwie kommen viele Menschen zusammen. Das ist nicht der Grund von der Sache, sondern der Grund von der Sache ist tatsächlich, es geht um eine Ewigkeit. Werden Menschen eine Ewigkeit mit Gott verbringen? Um das geht's. Und ein Jahr lang ist mir das nicht in den Sinn gekommen bei dem Bekannten, dass ich mal nachfragen sollte so, und sie gleich nochmal einladen sollte und vielleicht mal mit Zeit mit ihnen zu verbringen. Das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Ich muss meine Prioritäten wirklich neu ordnen. An dem Sukkot-Fest, am Laubhüttenfest, werden auch noch andere symbolische so Handlungen durchgeführt, die sehr interessant sind. Unter anderem wird so ein Strauß, ein Lulav nennt sich das, gebunden. Das ist eine der vielen Traditionen und Symbole an diesem Fest. So ein Feststrauß, und der wird aus vier unterschiedlichen Pflanzenarten so zusammen gemacht. Ein Etrog, das ist so eine Zitrusfrucht, ziemlich spezielle Zitrusfrucht, sehr, sehr teuer auch. Dann ein Dattelpalmenzweig, Feststrauß, der Lulav, den den Namen gibt, den Myrtenzweig und Bachweidenzweig. Und dieser Feststrauß bindet man so zusammen und der wird umhergetragen in Häusern, früher in die Synagoge hinein, bis heute hineingetragen. Und während man ihn so feierlich umherträgt, wird immer wieder dieses hebräische Wort Hoshana, so als Refrain immer wieder wiederholt und gesungen, Hoshana. Wir kennen das Wort so im Deutschen von Hosianna. Übersetzt heißt das anders. O Herr, hilf! O hilf doch, Herr! Das wird immer wieder ausgebrüllt. Hoshana, o Herr, hilf! Und dann trägt man diesen Zweig umher in dem Bewusstsein, wir sind wirklich auf Gott angewiesen. Man erinnert sich daran, Gott war unser Versorger auf diesen 40 Jahren und er soll auch unser Versorger in Zukunft sein. Und deswegen ruft man das aus und sagt, oh Hoshana, hilf Herr. Um das ein bisschen mehr zu verdeutlichen, habe ich euch Regen mitgebracht, weil es ist der Kontext von der ganzen Geschichte. In dem Jahr hat es in der Schweiz sehr wenig geregnet. Wirklich sehr wenig. Ihr habt das alle mitbekommen. Die meisten von euch haben sich wahrscheinlich gefreut und gesagt, wir können länger draußen sitzen. Bei einem Regenschirm, super Sache, toll, schön. Aber es hat auch eine sehr schwierige Sache. Viele Bergbauern, wir waren im Sommer in Südtirol, in Engadin, in den Ferien. Ich habe mehrmals Hubschrauber gesehen, die Wasser hochgebracht haben zu den Almen, weil alles braun war. Kein Wasser mehr da für die Viehherden. Viele Bauern haben in dem Jahr angefangen, wieder zu beten, oh Herr, hilf, lass es endlich wieder regnen. Und man hat allmählich gemerkt, Regen ist was, das können wir nicht machen. Das können wir einfach nicht machen. Da kannst du noch so lange beten und draußen stehen und sagen, jetzt soll es regnen, jetzt. Ja, jetzt. Ganz schon lange. Regen passiert, schiebt, oder auch nicht. Und in Israel, im Land, wo direkt an der Wüste ist, ist man sich sehr bewusst, Regen ist lebensnotwendig. Wasser ist absolut lebensnotwendig. Und in dem Jahr haben wir das mal selbst erlebt. gemerkt, was das bedeuten kann. Und auf einmal so ganze Wasserreservoirs immer mehr runter sind. Und ich ein Dach gießen soll und Feuerwerke auf mich machen. Und so weiter. Wie gefährlich das wird. In Israel ist das jedem bewusst. Wasser ist lebensnotwendig. Und Sukkotfest findet im Herbst statt. Just zu der Zeit, wenn es allmählich wieder anfängt zu regnen. Und dann wird gebetet, oh Herr, hilf, lass es wieder regnen, weil wir können letztlich diesen Regen nicht machen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wir haben keinen Einfluss. Wir haben auf viele Dinge keinen Einfluss. Jetzt, wo du da sitzt, schlägt dein Herz. Ich habe darüber nachgedacht, schlägt dein Herz. Sei froh, dass es schlägt. Und jetzt, während du da sitzt, atmest du ganz selbstverständlich. Das hilft im Moment. Anhalten, aber es passiert automatisch Dinge, die ganz selbstverständlich sind. Und dann zu Kopf ist, der erinnert sich daran, Gott, das alles nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass es regnet. Es ist nicht selbstverständlich, dass dein Herz noch schlägt. Die Person, die letzte Woche das Herz gefragt hatte, hat heute gesprochen. So nah davor, es ist nicht selbstverständlich. Luft stehen, von mir sagen zu dürfen. Und wenn sie Gott fest, wird dann was Spezielles, das ist der Höhepunkt dieses Wasserschöpffest zum Schluss. Es geht um Wasser. Und der Priester geht dann früher an die Gihon-Quelle. Und die Gihon-Quelle ist die einzige Quelle in Jerusalem, die ganzjährig wirklich Wasser führt. Sie versorgt Jerusalem selbst in den trockensten Monaten mit Wasser. Alle Feinde von Israel der damaligen Zeit wussten, wenn man die Quelle stilllegt, wenn man die Quelle unterbricht, dann werden die Bewohner von Jerusalem, wird man sie besiegen können. Weil wenn du kein Wasser hast, wirst du irgendwann rauskommen aus der Stadt. Und dann werden wir euch kriegen. Man musste nur die Wasserquelle unterbrechen und somit hatte man letztlich sogar den Sieg über Jerusalem. Und dieses irdische Jerusalem war für die Israeliten immer klar, es hat auch eine geistliche Bedeutung. Gott hat sich immer als Quelle dargestellt, auch für sein Volk. Er hat gesagt, unterbrecht diese Quelle nicht, das ist lebensnotwendig für euch. Jetzt am Schluss von diesem Laubhüttenfest, da kommt dieses Wasserschöpffest, und wie gesagt, der Priester geht dann zu dieser Gihon-Quelle. Die Gihon-Quelle, die fließt später in den Teich Siloa hinein. Und dann macht der Priester folgendes, er holt Wasser dort. Und dann geht er in der Prozession hinterher bis hin in die Synagoge hinein und wird dort an dem Altar mit diesem Wasser kommen. Und dann schüttet er das Wasser einfach mal über diesen Altar. Habe ich getroffen? Na, probiere nochmal. Mach auf der anderen Seite. Ah ja, da haben wir ja einen. Der Priester holt Wasser aus dieser Quelle heraus. Und das Zeichen davon ist, wir sind abhängig. Gott ist unsere Quelle. Gießt du das über diesen Altar drüber? Ich sollte den Fabio nass machen. Geht noch. Ich kann noch mehr holen. Soll ich? Er gießt das aus als Zeichen. Gott ist unsere Quelle. Gott, hilf. Du bist wirklich die Quelle für unser Leben. Und just in dem Moment, wo der Priester das macht, wird berichtet im Johannesevangelium, steht Jesus auf und macht Folgendes und sagt Folgendes. Johannes 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und er rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. In diese Zeremonie hinein taucht Jesus auf und sagt, Leute, was ihr hier prophetisch feiert, ich bin die Erfüllung davon. Ich bin dieses lebendige Wasser. Ich bringe euch mit dem Vater im Himmel in Verbindung. Ich bin der Zugang. Wer in mir bleibt, der wird sogar erleben, dass er selbst zu einer Quelle wird für andere. Und das sagt Jesus am Höhepunkt von diesem Fest. Ich bin derjenige, der euch heil machen kann. Ich bin diese Heilsquelle. Und wie reagieren die Leute darauf? Ja, sie fanden das überhaupt nicht cool. Die meisten fanden das total daneben. Jesus tritt auf, ich bin hier, durchs das kommst du mir. Was soll das? Was ist das für ein Anspruch? Hallo Mann, du bist Jesus, du bist keine Quelle, also tu nicht so. Leute fanden das überhaupt nicht cool, es wird in Johannes 7 weiter berichtet, sie wollten ihn sogar deswegen umbringen. Weil da einer auftrat und sagt, ich habe den Anspruch, ich bringe euch wirklich mit dieser Quelle nachhaltig in Verbindung. Und wenn ihr von diesem Wasser trinkt, euch wird nie wieder dürsten. Das forderte alle Leute forderte das heraus. Ein Kapitel später setzt Jesus noch einen drauf. Das ist eine Situation, da kommt ein blinder Mensch zu ihm und möchte heil werden. Und dann macht Jesus was. Er heilt den Menschen auf eine sehr unappetitliche Art und Weise. Das ist einer der Kapitel in der Bibel, wo ich nicht verstehe, warum das Jesus so gemacht hat. Es wird beschrieben, er spuckte auf die Erde. Okay, das kann man so stehen lassen wegen mir noch. Er spuckt auf die Erde, beugte sich runter und dann macht er aus der Spucke, aus dieser Erde, einen Brei. Appetitlich, hä? Wird ja noch passen bis hierhin. Und dann nimmt er diesen Brei und schmiert ihn dem Mensch auf seine Augen. Ich weiß nicht, was Jesus geritten hat da. Keine Ahnung, ob er einfach mal was Neues machen wollte oder so. Aber ich finde es äußerst, ich bin ehrlich, das ist eine der Fragen, die ich mitbringen werde im Himmel. Ich sage, warum macht man das auf so eine unappetitliche Weise? Man hätte einen Palmzweig wedeln können, man hätte ein Tuch schwenken können, man hätte küssen können und alles, aber er macht so eine Pampe. Und schmiert ihm das auf den Augen und sagt dann, geh hin und wasch dich im Teich Siloah. Und Jesus damit deutlich, ein Mensch wird dann sehend, Leute, ich bin wirklich der, der heil werden lassen kann. Ich bin wirklich die Quelle. Er setzt ihm wie oben einen drauf und sagt, Leute, versteh das endlich. Diese Quelle, wo ihr seit Jahrtausenden feiert, das ist wirklich, ich bin derjenige. Leute, mit Jesus machen viele dieser alttestamentlichen Feste, mit all den Ritualen, die dort gemacht werden, mit Jesus machen die auf einmal extrem viel Sinn. Und sie ergeben auf einmal eine Ganzheit. Deswegen ist es so wichtig, durch Augen von Jesus auch in dieses Alte Testament hineinzulesen. Was kann das für dich bedeuten? Look, ich möchte dich heute Abend ein Stück herausfordern, über deine eigene Lebenshütte, über deine Sukkot ein bisschen nachzudenken. Ich weiß nicht, ob du Jesus jemals in deine Lebenshütte überhaupt schon eingeladen hast, in dieses Windschiebegebilde, vermeintlich vielleicht nur stabil, wer weiß das schon. Wer weiß schon, was alles in der Lebenshütte noch drin ist. Aber das ist heute ein guter Moment, Jesus in deine Lebenshütte, vielleicht auch in andere Abteilungen deiner Lebenshütte mal einzuladen, zu sagen, Jesus, you are welcome here. Und denk dann, Jesus freut sich, in deine Lebenshütte hineinzukommen. Und er freut sich, wenn du ihm jetzt mehr Platz gibst in seiner Lebenshütte. Und vielleicht bist du heute hier und merkst, du bist selbst ein Mensch, du brauchst frisches Wasser. Es muss wirklich wieder Frische in dein Leben hineinkommen. Du bist durstig, denn es ist heute ein Moment, wo du Jesus bitten kannst, hey Gott, ich brauche dieses Wasser. Ich brauche mehr von diesem Heiligen Geist in meinem Leben, in dem und dem Bereich. Und ich bitte dich jetzt, erfüll mich jetzt damit. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete noch mit uns. Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der so vorbehaltlos zu uns hinkommt und sich überhaupt nicht scheut, in unsere Lebenshütte hineinzuschauen und auch darin Platz zu nehmen. Und Gott, wir bitten dich, gieß neu den Heiligen Geist auch über uns hier aus. Und wenn du heute Abend hier bist und merkst, hey, look, du bist gemein, du merkst wirklich, du brauchst dieses frische Wasser, dann bet jetzt zu diesem Jesus und bitte ihn, dass er dich erfüllt. Auch in den Bereichen, wo es momentan echt trocken ist. Gott möchte Neues aufsprießen lassen in den Bereichen. Und wenn du merkst in deiner Lebenshütte, da hat Jesus längst noch nicht jeden Platz drin erkunden dürfen, dann lade ihn jetzt drin ein. Und Jesus wird nicht mit dem Vorschlaghammer kommen und die Hütte zerbrechen, sondern Jesus wird mit dir freundlich da durchgehen und all die Orte wieder in Ordnung bringen oder erstmal aufräumen. Und dich in den Arm nehmen und sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Dann nutze jetzt die nächsten paar Minuten, das Jesus persönlich so zu sagen.